Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Schlechte Arbeitsverhältnisse finden sich nicht nur in Bangladesch, Indien oder China zum Beispiel, sondern oft auch vor der eigenen Haustür in Deutschland und Europa. Zunehmend widmen sich auch die Politik dem Thema noch nicht als Tat, sondern erst als Versprechen, aber es wird immerhin was als Thema vorgenommen. So beklagte der Bundesarbeitsminister Heil die Missstände in der Paketbranche und will dagegen vorgehen. Und die Europäische Union will das Arbeitsrecht für Piloten und Flugbegleiter verbessern, sie vor ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen schützen. Da geht es überwiegend um die Beschäftigung als Scheinselbstständige oder über Subunternehmen. Wie gesagt, es liegt einiges im Argen, auch in der Baubranche und über die teils illegalen Zustände dort. Genau darüber wollen wir heute informieren. Außerdem beschäftigen wir uns unter anderem mit den Autoneuzulassungen in Deutschland und haben die Diskussion über die Zeitumstellung im Programm. Da gab es heute ja einen neuen Zwischenstand und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Beginnen aber wollen wir mit einer Veröffentlichung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Das Institut hat heute in Berlin eine Bilanz gezogen zum Thema 3 Jahrzehnte nach dem Mauerfall und sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie steht es denn um die innere Einheit des Landes und die wirtschaftliche Entwicklung. Die Antworten darauf, die fasst jetzt aus unserem Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis zusammen.
Die gute Nachricht: Deutschland hat sich im internationalen Vergleich in den 30 Jahren seit dem Mauerfall wirtschaftlich gut entwickelt. Aber innerhalb des Landes gibt es erhebliche Unterschiede. Zwischen Nord und Süd sind diese bei weitem nicht so groß wie zwischen Ost und West. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Die Wirtschaft in Ostdeutschland ist weniger produktiv, stellt der Präsident des IWH Reint Gropp fest.
Im Prozentsatz von Westdeutschland liegt Ostdeutschland immer noch bei nur rund 80% vom Westniveau.
Kein ostdeutsches Flächenland reicht an das westdeutsche Land mit der geringsten Produktivität heran, das Saarland. Es sei sogar so, dass
seit Ende der 90er Jahre Ostdeutschland in keinem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum aufzuweisen hatte als Westdeutschland, mit der Ausnahme der Finanzkrise. Ohne ein höheres Wirtschaftswachstum wird die Konvergenz natürlich niemals stattfinden, wenn Ostdeutschland nicht schneller wächst.
Warum schneiden ostdeutsche Bundesländer so schlecht ab? Ein Grund könnte darin liegen, dass immerhin 93% der größten deutschen Unternehmen ihren Sitz im Westen haben. Aber, fügt Gropp hinzu, selbst zwischen Firmen, die gleich groß sind und in der gleichen Branche arbeiten, gibt es Unterschiede. Im Osten sind sie bis zu 20% weniger produktiv, sagt der Volkswirt.
Das heißt, die Erklärung für die Unterschiede in der Produktivität Ost und West liegen nicht nur oder sogar überwiegend nicht in der unterschiedlichen Größenstruktur in Ost und West, sondern liegen in Unterschieden in der Produktivität von gleich großen Betrieben.
Sind die Menschen im Osten dabei abgehängter als im Westen? Nein, sagt der IWH-Präsident. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, zwischen Stadt und Land, seien im Westen wesentlich größer als im Osten.
Aus dieser Sicht haben ländliche Einwohner im Osten weniger Grund, sich vernachlässigt zu fühlen als im Westen.
Ostdeutschland habe zu sehr auf die Erhaltung von Industriearbeitsplätzen auf dem Land gesetzt, statt auf Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor, so Gropp weiter. Und
wir haben die Städte vernachlässigt. Wir hätten uns vielleicht mehr um die urbane Infrastruktur kümmern sollen, um diese neuen Dienstleistungsarbeitsplätze zu schaffen, als Industriearbeitsplätze auf dem Land zu erhalten, die am Ende doch dann abgebaut werden, weil eben die großen Trends in den Industrieländern alle dahin gehen, dass Industriearbeitsplätze eher verschwinden als neu geschaffen werden.
Der Osten müsse auch attraktiver werden für Fachkräfte aus dem Ausland.
Zuwanderung innerhalb der EU nach Westdeutschland war in den westdeutschen Flächenländern und auch in den westdeutschen Stadtstaaten deutlich höher als in Ostdeutschland. Und das erklärt zum Teil diese unterschiedlichen Entwicklungen im Arbeitsmarkt und führt natürlich direkt zu einer Schlussfolgerung, dass der Osten attraktiver werden muss. Und auch da hilft natürlich die politischen Entwicklungen zum Teil in Ostdeutschland nicht viel weiter.
Der Präsident des IWH im Beitrag von Panayotis Gavrilis zur Bilanz, wie steht Deutschland da, 3 Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Und wie steht Deutschland da, wenn wir auf die Baustellen schauen? Auf vielen Baustellen im Rhein-Main-Gebiet beispielsweise herrschen oft illegale Zustände, wie Razzien des Zolls immer wieder zeigen. Zustände, unter denen Bauarbeiter aus Osteuropa leiden. Sie werden zu Opfern organisierter Krimineller im Baugewerbe, die ihnen Löhne und Sozialleistungen vorenthalten. Die Behörden, vor allem der Zoll ist ja hier zuständig, kennen das Problem, sind jedoch oft personell überfordert. Viele Arbeiter suchen nun vermehrt und bekommen auch Hilfe bei einem von den Gewerkschaften unterstützten Verein, der ihnen sogar Beratungen in ihrer Muttersprache anbietet, Ludger Fittgau berichtet.
Die beiden Männer wollen anonym bleiben. Ihr Alter ist nicht leicht zu schätzen. Ihre Gesichter sind tief zerfurcht, doch älter als 50 Jahre sind sie nicht. Harte körperliche Arbeit, die sind beide schon seit langem gewöhnt. Das erzählen sie in ihrer Muttersprache Rumänisch. Michael Baumgarten vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen übersetzt.
Sie arbeiten auf Bau als Maurer, Bautischler, Einschaler, Eisenbieger und er arbeitet auch noch als Kranfahrer.
Mehr als das Doppelte als in ihrer Heimat verdienen die Rumänen auf den Baustellen im Rhein-Main-Gebiet. Dennoch werden sie von der Firma, die sie angestellt hat, betrogen. Denn diese Firma zahlt ihnen einen Teil ihres Lohnes schwarz aus und spart sich damit einen Teil der Sozialleistungen für die Rumänen. Es geht um Rentenanteile, Kranken- oder Urlaubsgeld, das ihnen vorenthalten wird.
Die sind in einem System beschäftigt, das so von Serben dominiert wird, von serbischen Staatsangehörigen. Die arbeiten in der Regel 10 Stunden pro Tag und sind in so einem System der Schwarzarbeit, wo 50-50. Das heißt, ein Teil des Lohns wird offiziell bezahlt aufs Konto mit Lohnabrechnung und der Teil wird schwarz bezahlt. Und so kommen sie in der Woche auf 55 Stunden und haben also durch dieses System im Grunde genommen keine Ansprüche auf Rente, verlieren Ansprüche auf Lohnfortzahlung und bekommen auch keinen Urlaub.
Während Michael Baumgarten die Arbeiter auf Rumänisch berät, macht das sein Kollege Ivan Ivanov auf Bulgarisch. Der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen ist im Gebäude des DGB in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Stadtzentrum von Frankfurt am Main untergebracht. Ivan Ivanov erklärt, dass man auch eng etwa mit rumänischen und bulgarischen Gewerkschaften zusammenarbeite, um die Arbeiter über ausbeuterische Strukturen in Deutschland zu informieren.
Unabhängig jetzt von der Art und Weise, wie die Menschen ausgebeutet werden, viele dieser Baubetriebe, die jetzt Arbeitnehmer aus Mitteleuropa haben und nicht ordentlich bezahlen bzw. nicht ordentlich anmelden, bei denen ist es einfach so, dass die natürlich so rasch wie möglich einen großen Profit auf den Rücken der Menschen schlagen wollen. Es ist auch häufig so, dass die Menschen auch nicht deren zustehenden Lohn bekommen. Entweder wird einfach ein Teil des Lohns nicht bezahlt oder sie werden einfach komplett gar nicht bezahlt.
Der für die Kontrollen zuständige Zoll sei aufgrund von Personalmangel oftmals nicht in der Lage, verdächtige Baustellen zu überprüfen, kritisiert Michael Baumgarten. Und dies, obwohl man sich hier auf Firmenseite zumindest im Grenzbereich zum Gangstertum bewege.
Also man kennt so ein paar Größen im Geschäft, da kennt man die Namen, da kennt man auch die Firmen, die mittlerweile zum Teil auch wirklich schon sehr groß geworden sind, aber es tauchen dann immer wieder kleine Firmen auf. Es gibt so eine gewisse Überschneidung mit der organisierten Kriminalität, wo man auch wirklich merkt, dass da Informationsaustausch geschieht und dass die Leute sehr sensibel auf ändernde Rahmenbedingungen reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel mehr Zollkontrollen sind, kommt es seltener vor, dass Leute wirklich zu 100% schwarz arbeiten, sondern werden dann mehr solche Verträge geschlossen, wie wir hier schon gehört haben.
Dass nämlich zur Verschleierung ein Teil der Arbeit offiziell angemeldet wird, ein anderer nicht. Die Ausbeutung der Bauarbeiter endet auch nach der Arbeit nicht. Sie geht bei der Unterbringung weiter.
Also sie sind nicht zufrieden mit der Unterkunft, zahlen 300 Euro für ein Bett in einem 4-Bett-Zimmer und das sind sehr anstrengende Bedingungen.
Dennoch wollen die rumänischen Bauleute noch 1-2 Jahre in Deutschland durchhalten. Dann, so hoffen sie, sind die Löhne in ihrem Heimatland vielleicht so gestiegen, dass sie zu Hause bleiben können. Doch solange sie hier sind, wollen sie die gleichen Rechte wie alle anderen auf dem Bau. Nicht mehr und nicht weniger.
Ludger Fittgau über die Ausbeutung osteuropäischer Bauarbeiter und über den Versuch, dagegen vorzugehen. In Europa wird gerade nach einer gemeinsamen Position zur Abschaffung der Zeitumstellung gesucht. Das ist uns für die EU ja versprochen worden. Zwar geht es nur darum, dass nicht mehr zweimal jährlich an der Uhr gedreht wird, aber was so einfach klingt, ist nicht so einfach umzusetzen. Heute erfolgte ein weiterer, wenn auch noch nicht endgültiger Schritt, um das Versprechen einzulösen. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Im März 2021 soll es soweit sein. Das letzte Mal gemeinsam die Uhr umstellen. Für diesen Kompromissvorschlag hat der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel gestimmt. Der fordert, dass die Mitgliedstaaten der EU-Kommission bis April 2020 mitteilen, in welcher Zeit sie dauerhaft bleiben wollen, also in der Sommer- oder in der Winterzeit. Zuvor haben schon 4 andere Gremien für das Ende der Zeitumstellung votiert. Voraussichtlich Ende März wird die Vollversammlung des Parlaments nochmal darüber abstimmen. Im vergangenen Jahr haben 4,6 Millionen Bürger an einer EU-Online-Abstimmung teilgenommen und mit großer Mehrheit für das Ende gestimmt. Eine große Anzahl der Teilnehmenden kam aus Deutschland.
Wenn die große Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Sache einsetzt, dann braucht man schon sehr gute Gründe, um es anders zu machen. Deswegen habe ich immer die Position vertreten, dass man die Zeitumstellung abschaffen sollte,
sagt Peter Liese, CDU-Europaabgeordneter. Der Kompromissvorschlag war nötig geworden, weil der Zeitplan ins Wanken geraten ist. Wenn es nach der EU-Kommission gegangen wäre, würden die Staaten bereits in diesem März das letzte Mal gemeinsam an der Uhr drehen. Aber obwohl viele Länder gar nichts gegen ein Ende der Zeitumstellung haben, stellt sich die Frage, was danach kommen soll. Gemäß dem Plan der EU-Kommission kann jedes Land für sich entscheiden, in welcher Zeitzone es dauerhaft bleibt. Belgien könnte sich anders entscheiden als Deutschland, rein theoretisch. Einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen wollen die Länder aber verhindern. Also, ewige Sommerzeit für alle? Dann würde es im Winter im Westen Frankreichs oder Spaniens erst am späten Morgen hell werden. Oder doch lieber ewige Winterzeit? Im Osten Polens wäre es im Sommer schon mitten in der Nacht taghell. Manche Länder haben sich noch gar nicht positioniert oder aber wollen den Status quo behalten. Im Rat hatte es zuletzt auch Forderungen nach einer Untersuchung der möglichen Folgen gegeben. Neben wirtschaftspolitischen Bedenken ist das Thema Zeitumstellung auch ein emotionales.
Sonnenschein ist gesund. Künstliches Licht hat nur 1% der heilenden Wirkung wie die Sonne selbst. Das wird hier alles unter den Tisch gekehrt, weil man nicht in der Lage ist, zweimal im Jahr um eine Stunde die Zeit zu ändern,
ließ der CDU-Europaabgeordnete Werner Langen wissen. Deutschland will nach Abschaffung der Zeitumstellung in der Sommerzeit bleiben. Manche Schlafforscher warnen allerdings vor den Folgen ewiger Sommerzeit, denn die bedeutet im Grunde eine Stunde früher aufstehen. Für Menschen, die ohnehin schon Schlafmangel haben, hieße das noch mehr Müdigkeit und damit steige das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.
Die geplante Abschaffung der Zeitumstellung, Paul Vorreiter berichtete. Nach dem Produktionsstopp des A380 bleibt der Bund womöglich auf einer Forderung von rund 600 Millionen Euro an Airbus sitzen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der FDP mitteilte, hat der Konzern von einem Kredit über gut 940 Millionen Euro für die Entwicklung des Riesenfliegers erst rund ein Drittel zurückgezahlt. Über mögliche Ansprüche auf Rückforderungen könne man noch keine Auskunft geben, sagte eine Ministeriumssprecherin. Man erörtere derzeit gemeinsam mit Airbus die Folgen des Produktionsstopps. Das Unternehmen hatte Mitte Februar nach gut 11 Jahren das Aus für seinen Riesenflieger verkündet, weil es zu wenig Bestellungen gab. Laut Medienberichten ist die Rückzahlung des gewährten Kredits an die A380-Auslieferung gekoppelt. Für jedes Flugzeug, das einem Kunden übergeben wird, zahlt Airbus eine festgelegte Summe an die Regierung. Der Hersteller will bis 2021 aber nur noch 17 Maschinen ausliefern. Die Vereinten Nationen haben heute mit drastischen Worten vor den gesundheitlichen Auswirkungen verschmutzter Luft gewarnt. Der Zitat lautlose Killer sei Jahr für Jahr für den vorzeitigen Tod von 7 Millionen Menschen verantwortlich, heißt es in einer UN-Mitteilung. Darum müssten die Staaten dringend mehr tun, um für saubere Luft zu sorgen, mahnt der UN-Rat. Und das geschieht auch teils schon. Im Kampf gegen Luftverschmutzung in Städten stellt die Bundesregierung 180 Millionen Euro zusätzlich für die Anschaffung von Elektrobussen bereit. Damit sollen Städte eine Chance auf Förderung bekommen, deren Förderanträge bisher keinen Erfolg hatten, obwohl die Luft bei ihnen zu stark mit Stickstoffdioxid belastet ist, wie das Bundesumweltministerium mitteilte. Bisher enthielt der Fördertopf für diese Städte nur 92 Millionen Euro. Bis Ende April können Städte laut Ministerium noch Projekte einreichen. Vielen Deutschen geht es nach eigener Einschätzung heute finanziell besser als vor 5 Jahren. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Fast 40% der Befragten gaben an, dass sich ihre finanzielle Situation verbessert habe. Nur jeder fünfte Teilnehmer sagte, dass es ihm mit Blick auf seine Vermögenslage schlechter gehe. Die Deutschen beurteilten die Entwicklung der eigenen Finanzen damit übrigens etwas positiver als die übrigen Europäer. Die positive Lage der deutschen Wirtschaft, der Tiefstand der Arbeitslosigkeit und steigende Löhne sorgen offenbar dafür, dass die Deutschen in der Regel einen relativ zuversichtlichen Blick auf ihr Bankkonto werfen können, so das Unternehmen zur Erklärung des Ergebnisses.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Im Vorfeld der ersten Automesse des Jahres in Europa, des Genfer Autosalons, gab es heute neue Daten zum Automarkt in Deutschland für den Monat Februar, Produktionszahlen und Neuzulassungen. Mischa Erhardt hat sich die Zahlen angeschaut.
Es geht wieder etwas aufwärts für die zuletzt gebeutelten Autohersteller. So stiegen die neu zugelassenen Pkw im vergangenen Monat gegenüber Februar 2018 um 2,7%. Allerdings waren die Zahlen im Januar rückläufig, sodass der Jahresbeginn verhalten ausfällt. Damit deckt sich, dass sich die Autoindustrie für dieses Jahr auf eine rückläufige Produktion einstellt. Der Autoverband VDA rechnet damit, dass die Produktion in den inländischen Autowerken um rund 5% sinken wird.
Also die Prognosen, was insbesondere den europäischen Markt anbelangt, gehen wir davon aus, dass er im besten Fall stagnieren wird.
Meint denn auch Peter Fuß, Autoexperte von der Unternehmensberatung EY. Nach wie vor Gegenwind haben im Februar insbesondere Porsche und Opel gespürt. Bei Porsche brachen die Absätze um fast 42% ein, bei Opel um 8%. Nach den jüngsten Zahlen aus dem Kraftfahrtbundesamt verzeichnen die meisten anderen deutschen Hersteller aber im Februar wieder Zuwächse. Smart, Mini, Mercedes und Ford wuchsen im zweistelligen Prozentbereich. Den größten Anteil an Neuzulassungen insgesamt konnte die Marke VW aber für sich verbuchen. Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler zeigt sich zumindest für die zweite Jahreshälfte 2019 optimistisch, was die künftige Gewinnentwicklung der Unternehmen angeht.
Dann sehe ich eine Stabilisierung gegen Jahresende, vor allen Dingen, weil WLTP von der negativen Wirkung her schwächer wird und weil sich China auch, glaube ich, so langsam erholen sollte.
Während im Februar die Nachfrage nach Benzinern leicht zurückging, stieg sie bei den Dieselmotoren an. Besonders hoch sind nach wie vor Neuzulassungen aber bei Elektroautos. Hier liegen die Zuwachsraten im Jahresvergleich bei rund 80%. Für die kommenden 3 Jahre rechnet der Verband der deutschen Autoindustrie mit Investitionen im Bereich E-Mobilität von rund 40 Milliarden Euro. Damit will die deutsche Autoindustrie offenbar zu den führenden Anbietern im Bereich Elektroautos wie den Tesla-Konzern aufschließen.
Ja, die haben erst lange Zeit oder zu lange gewartet. Die haben dann in ihrer typisch gründlichen deutschen Art erst mal 3 Jahre oder so entwickelt. Und jetzt kommt aber die große Welle ab Mitte, Ende 2019. Vor allen Dingen 2021 kommt eine Riesenwelle an Elektroautos auf den Markt. Da sind auch sehr viele Interessante drunter. Und dann verliert sich eben dieses Alleinstellungsmerkmal, was Tesla doch eine ganze Zeit hatte.
So Jürgen Pieper. Der Elektroauto-Pionier muss sich zudem mit einigen Problemen herumschlagen. So untersuchen die US-Behörden 2 tödliche Unfälle mit Teslas am vergangenen Wochenende. Unter anderem werden die Ermittler untersuchen, ob Fahrerassistenzsysteme involviert waren. Zudem hat Konzernchef Elon Musk vor wenigen Tagen ein Sparprogramm angekündigt. In dessen Zuge sollen die meisten Tesla-Autohäuser ihre Pforten wieder schließen. Der Vertrieb wird in Zukunft nur noch online laufen. Für alle Autobauer auf der Welt schließlich gilt, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China und der noch unklare Ablauf des Brexit Risiken sind, die die Autoverkäufe ziemlich abrupt und stark ausbremsen können in diesem Jahr.
Mischa Erhardt blickte auf den Automarkt und das Stichwort China fiel ja gerade schon. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner und deshalb schauen Wirtschaftsverbände und Unternehmen immer genau hin, was dort passiert. Ab morgen werden sie das etwas genauer und intensiver als sonst schon tun, denn dann beginnt der Volkskongress mit wichtigen Entscheidungen auch für die Wirtschaft. Eine Frage, die dabei im Raum steht, wird sein, angesichts der Krisenstimmung in Chinas Wirtschaft, wie fest sitzt da eigentlich Staats- und Parteichef Xi noch im Sattel? Die Propaganda jedenfalls macht ordentlich Stimmung für ihn, um da gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, wie aus Peking Axel Dorloff berichtet.
Lerne über das starke Land, so heißt die neue App. Auf Chinesisch Xue Xi Qiang Guo. Das Xi im Wort Lernen ist auch der Name von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Botschaft also auch, lerne über Xi. In der App geht es fast ausschließlich um ihn. Seine Auftritte, seine Reden, seine Theorien zur neuen Ära des Sozialismus. Wer diese Form der Propaganda nötig hat, muss sich bedroht fühlen, sagt dieser Kritiker über die neue Xi Jinping-App. Aus Angst vor Konsequenzen möchte er anonym bleiben. Ein Diktator wird sich nie absolut sicher fühlen. Ich denke, dass in der aktuellen Situation viele gegen den Diktator sind. Er nimmt das vermutlich auch selbst wahr. Die kritischen Stimmen innerhalb der Macht- und Interessengruppen der Partei werden lauter. Die App schaffte es zeitweise zur am meisten heruntergeladenen App in China. Auch weil der Umgang mit ihr für viele Staatsbedienstete Pflicht ist. Die Stimmung vorm Nationalen Volkskongress wirkt angespannt. Die Führung scheint nervös. Erst kürzlich hat Staats- und Parteichef Xi Jinping hunderte hohe Kader zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Thema: Chinas große Herausforderungen. Der Handelsstreit mit den USA, die hohe Staatsverschuldung, drohende Unternehmenspleiten und ein möglicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das Vertrauen in Xi bröckelt, behauptet der Kritiker aus Peking. Einige Professoren in China fordern, die Begrenzung der Amtszeit für den Staatspräsidenten wiederherzustellen und die Verfassung erneut zu ändern. Sie sind gegen den Personenkult. Solche Appelle gibt es in jüngster Zeit öfter. Die Macht von Xi Jinping ist nicht so stark wie früher, schwächer als vor der Verfassungsänderung. Beim Volkskongress vor einem Jahr war es das große Thema. Die Verfassungsänderung hat die Begrenzung der Amtszeit für den Staatspräsidenten aufgehoben. Solche Projekte gibt es dieses Mal nicht. Dafür soll ein Gesetz zur Neuregelung von ausländischen Investitionen kommen. Das wäre zumindest ein Signal, dass Peking weitere Schritte zur oft geforderten Marktöffnung unternimmt. Und ein Zeichen Chinas, vor allem an die USA. Denn noch gibt es keine Einigung im Handelsstreit. Als am Wochenende das sogenannte Beraterparlament in Peking eröffnet wurde, kamen die üblichen Phrasen vom Vorsitzenden Wang Yang. Wir befinden uns in einer neuen historischen Epoche. Wir müssen uns vereinen, um das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei mit unserem Genossen Xi Jinping an der Spitze. Wir halten die Flagge des Sozialismus chinesischer Prägung hoch und folgen den Xi Jinping-Theorien zur neuen Ära des Sozialismus chinesischer Prägung. Auch dafür gibt es jetzt die Xi Jinping-App, um diese Botschaften und Phrasen tief in die Köpfe der Menschen zu bekommen. 10 Tage lang dauert die Tagung des Volkskongresses in Peking. In der Regel nicken die rund 3000 Delegierten des chinesischen Scheinparlaments all das ab, was die Regierung an Vorlagen einreicht. Gegenstimmen gibt es höchst selten bis gar nicht. Aber für dieses Jahr sind sich manche Beobachter nicht ganz sicher.
China vor dem Volkskongress, Axel Dorloff berichtete. Und wir greifen das Stichwort China noch einmal auf, wenn wir nun den Start in die neue Handelswoche an der Börse in Frankfurt am Main beleuchten. Heute mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Herr Busen, Ende März könnte es zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und China kommen. Das hatte das Wall Street Journal gemeldet. Und diese Meldung, die hatte auf den Aktienmärkten in Asien Hoffnung unter den Anlegern ausgelöst. Diese Hoffnung aus den frühen Morgenstunden, fand die Widerhall in Deutschland?
Nein, die Hoffnung hat sich nicht über den Tag retten können. Der DAX fällt hier kurz vor dem Ende des Computerhandels in Frankfurt ein paar Punkte unter 11.600 auf 11.596 Punkte im Moment. Allerdings, man muss schon auch sagen, es ist schon bemerkenswert, wenn der DAX sich überhaupt auf diesem Niveau hält. Er hat ja 2 Monate lang Januar und Februar rund 9% dazu gewonnen.
Angesichts der Meldungen über ein sich abzeichnendes Handelsabkommen hat da der US-Dollar reagiert und Stärke gezeigt?
Ein bisschen. Der Euro wird im Moment einen halben US-Cent niedriger gehandelt als am Freitag bei einem Dollar 13,23.
Beim Thema Staatsanleihen, Herr Busen, da lohnt sich heute zusätzlich zur gewohnten Blickrichtung auf den heimischen Markt auch der Blick nach Griechenland. Warum?
Griechenland will noch in dieser Woche mit einer neuen 10-jährigen Anleihe an den Markt kommen. Das wäre natürlich ein weiteres Zeichen, dass sich die Lage für Griechenland als Schuldner normalisiert, nachdem das Land vor ein paar Wochen schon zum ersten Mal seit Jahren eine 5-jährige Anleihe verkauft hat. Die Gelegenheit jetzt ist günstig. Der durchschnittliche Zinssatz für 10-jährige Schulden aus Griechenland, der wird ja permanent an der Börse neu berechnet. Zurzeit ist er so niedrig wie seit 13 Jahren nicht, bei etwas über 3,5%. Deutsche Staatsanleihen bringen heute im Schnitt 0,07%, so hat heute die Bundesbank die sogenannte Umlaufrendite berechnet.
Und was tut sich beim Goldpreis?
Die Unze Feingold heute Abend deutlich billiger als am Freitag um diese Tageszeit bei 1.284,90 $. Das ist 27,05 $ billiger.
Dann schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir haben ja eben berichtet, die Neuwagenverkäufe sind im Februar in Deutschland gestiegen. Zeigen sich die Anleger erfreut?
Nein, das geht spurlos an den Aktien der Autobauer vorbei heute. Sie legen zwar zu, aber alle weniger als 1%, also keine echte Reaktion.
Der Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care zählt zu den deutlichen Tagesverlierern heute. Was ist der Grund?
Das Unternehmen ist ja groß im Geschäft mit Dialysebehandlungen, mit Blutwäsche für Nierenpatienten und das vor allem in den USA. Und da gibt es seit einiger Zeit massive Bemühungen vom Staat und den Krankenkassen, die Kosten zu senken. Immer mehr Patienten machen Dialyse zu Hause. Und zwar hat Fresenius Medical Care vor einiger Zeit ein Unternehmen auch im Bereich Zuhause-Dialyse übernommen. Trotzdem viele Anleger fürchten einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Das ist der Grund heute für das Minus bei den Aktien von rund 2,5%. 2% im Minus die Aktien der Lufthansa heute. Da ist die Tarifeinigung bei der Tochter Eurowings doch einigen Anlegern zu teuer.
Konrad Busen über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Mascha Drost begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Theaterstück Der Tempelherr, ein neues Stück von Ferdinand Schmalz, das am Deutschen Theater in Berlin gezeigt wird. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.